Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Lina Morgenstern. Die Geschichte einer Rebellin von Gerhard Reke. Teil 2. Es liest Uwe Kulnig. Um jeden Pfennig. 1848. Jedes neugeborene Kind bringt schon in Beziehung auf Ernährung, Sauberkeit und fortdauernde Pflege eine Revolution in der Familie hervor. Lina Morgenstern, 1896. Gerade wir als Juden, meinte Linas Vater, sollten uns zurückhalten. Lina hatte ein zweites Mal versucht, auf die Straße zu gelangen. Neuerlich stellte sich ihr Vater in den Weg. Wurden in Breslau bereits Bürger, die sich bloß zu mehreren Trafen der umstürzlerischen Umtriebe verdächtigt und verhaftet, so hatten Juden einen noch schlechteren Stand, denn sie waren vom Staat nur geduldet. Am 8. Mai 1848 traf ein Aufruf auf der 160 Kilometer entfernten Stadt Gleiwitz ein. Männer in Uniform hängten an vielen Straßenecken Plakate auf. Verlangt wurde die Vertilgung der Juden. Albert forderte seine Tochter auf, zu Hause zu bleiben und der Mutter zu helfen, Linas Geburtstagsfeier vorzubereiten. Doch in Wahrheit war das keine Geburtstagsfeier für sie. Theodor durfte sie nicht einladen. Es kamen nur Adlige, Geschäftspartner und Kunden ihres Vaters. Eine Enttäuschung. Schon früh musste Lina erkannt haben, ausschlaggebend für unsere Zukunft ist, wie Menschen mit Rückschlägen umgehen. Aus der Wut heraus gebar sie eine Idee, wie sie das von den Eltern groß inszenierte Fest umwidmen konnte. Nachdem die Gäste gratulierten und ihre Mutter die Rede zu Linas Geburtstag beendet hatte, stand Lina auf und wandte sich an das erlauchte Publikum. Sie sah, wie ihr Vater auf dem Stuhl hin und her rutschte. Eine Ansprache von Lina hatte er nicht geplant, nun aber vermochte er sie nicht mehr zu unterbinden. Es war ihre erste Rede vor einem erwachsenen Publikum und entsprechend stark fühlte sie ihre Nervosität. Da sie jetzt das 18. Lebensjahr erreicht hatte, begann Lina, könne sie mit der Unterstützung ihrer Eltern einen Verein gründen. Und dies wolle sie hiermit tun. Einen Verein, der Bleistifte, Papier und Kleidung für Schüler kaufe, deren Eltern sich das nicht leisten können. Sie haben auch schon einen Namen gefunden, Pfennigverein. Wenn also jeder Anwesende so freundlich wäre, täglich einen Pfennig zu opfern, ließe sich vielen helfen. Sie deutete auf eine Liste, in der sich die Besucher eintragen konnten. Jenny hatte bereits eine Kasse vorbereitet. Grinsend entgegnete ein Adliger in herablassendem Tonfall. Das sei ja eine wunderschöne Geste. Sie zeige vor allem, wie gut Herr Bauer seine Kinder erzogen habe. Nur leider sei die Idee nicht zu Ende gedacht, denn wer garantiere, dass die vielen Pfennige wirklich bei jenen Kindern ankommen, die es nötig hätten und nicht von jemand anderem eingesackt würden? Allgemeines Gelächter, dann aber peinliche Stille. Linas Vater war die Sache unangenehm. Er wollte selbst das Wort ergreifen, seine Tochter aber reagierte schneller. Sie hatte unter den Gästen einen Musiklehrer entdeckt, einen älteren Herrn aus ihrer Schule, den sie sehr mochte. Lina zog ihn in die Mitte und konterte: Dieser Lehrer unterrichtet in vielen Klassen. Er kenne fast alle Schüler und auch viele Eltern. Er könne mit Sicherheit dafür sorgen, dass nur diejenigen Unterstützung erhielten, die wirklich bedürftig seien. Der Lehrer nickte. Eine Dame fragte, ob denn nur Kindern jüdischen Glaubens geholfen werde. Sie garantiere, antwortete Lina, dass die zu unterstützenden Kinder ohne Unterschied der Konfession ausgewählt würden. Spontan applaudierte Jenny. Andere Gäste setzten ein. Schließlich klatschte die Mehrheit. Schon wenige Jahre später half der Verein bedürftigen Kindern aus 21 evangelischen und katholischen Schulen sowie aus einer jüdischen. Niemand konnte ahnen, dass der Breslauer Pfennigverein über 80 Jahre lang bis in die 1930er Jahre existieren würde. Lange galt er als erster privater Wohlfahrtsverein überhaupt. Mehr als 16.000 Kinder erhielten Schuhe, Kleidung oder Schreibutensilien. Linas Mutter Fanny leitete die Vereinsgeschäfte bis zu ihrem Tode im Jahr 1874. Im Pfennigverein trafen sich bald nicht nur bürgerliche und aristokratische Personen, rasch traten auch weniger Wohlhabende bei. Der Austausch unterschiedlicher Meinungen war zumeist ein Gewinn für alle. Es kam zu einem gesellschaftsübergreifenden Verhalten, das Ziel einte und Menschen aus verschiedenen Schichten informierten, berieten und halfen einander. Linas Gründung des Pfennigvereins war bloß der erste Schritt einer Reihe von Unternehmungen, die der kleinen jungen Frau weder ihre Eltern noch sonst jemand zugetraut hatte. Theodors Taumeln, 1860. Die Frau steht schief. Ihre Erziehung zur Tat hat nicht mit ihrer Erziehung zur Selbstverfeinerung Schritt gehalten. Florence Nightingale, britische Statistikerin und Begründerin der modernen Krankenpflege. Er kämpfte und hoffte. Während Lina neuerlich schwanger war, schlitterte Theodor mit seinem Modehaus in die Pleite. Lina musste zusehen, wie der Lebenstraum ihres Mannes zerbrach. Teils aufgrund großzügiger Investitionen, teils aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds, teils wegen seiner Gutmütigkeit, denn Theodor hatte mehreren polnischen Freunden Geld geliehen, das er nicht zurückbekam. Um eine Katastrophe zu verhindern, sprang ein allerletztes Mal Linas Vater ein. Albert Bauer beglich Theodors Schulden in Höhe von 30.000 Mark. Und er bestand darauf, dass der Schwiegersohn das Modehaus verkaufte. Enttäuscht musste Theodor sein nobles Etablissement billig abstoßen. Vom Restgeld erwarb er eine Eisfabrik in der Koloniestraße 66 bis 75 mit Lagermöglichkeiten für über 100.000 Liter und eigenem See. Wie viele andere glaubte er, die Kälteindustrie werde einen Boom erleben, denn im Sommer erfreute sich Eis in Berlin immer größerer Beliebtheit. Es wurde zur Kühlung von Bier und anderen Lebensmitteln verwendet. Zusätzlich wurde Theodor bald darauf Vorstand der Vereinigten Oderwerke für Baubedarf und Braunkohle. Vermutlich kaufte er sich dort aus Verzweiflung ein und erweiterte seinen Tätigkeitsbereich, statt zu konsolidieren. Um schließlich festzustellen, dass diese Schritte ihn noch tiefer ins Desaster stürzten. Rasch versuchte er, das Eisgeschäft mit aufwendigen Anzeigen abzustoßen, was aber nicht gelang. Um Einnahmen zu generieren, verkaufte er Quelleis und Roheis, das er in der Berliner Börsenzeitung teuer bewarb. Doch auch das reichte nicht. Plötzlich konnte Theodor die Miete für die große Familienwohnung nicht mehr bezahlen. Nach 3 Monaten erhöhte der Hausbesitzer den Druck. Die Speisekammer leer, mit der Miete im Rückstand und kein Geld für Amalias Lohn. Lina musste auf ihre gute Seele verzichten, was ihren Alltag noch schwieriger machte. Verzweifelt suchte das Ehepaar nach einer Lösung. Schließlich fand Lina eine günstigere Wohnung in der Vorstadt. Ein Abstieg auf Raten, denn in den Vororten Berlins zwischen Fabriken Mietskasernen und verarmten Bauern war die leibliche und geistige Not noch stärker spürbar. Weder Linas noch Theodors Eltern konnten oder wollten der jungen Familie weiter unter die Arme greifen. Es quälten Lina Sorgen, es jagten sie Ängste, sie konnte kaum schlafen. Wie 6 Personen verköstigen. Nächtelang dachte das Paar nach, auch der sonst so geduldige Theodor geriet in Panik, die Sorgen drohten, die Ehe zu zerreißen, bis Lina realisierte, nur sie konnte die Familie noch retten. In wenigen Wochen Bestsellerautorin, 1861. Ich möchte, dass die Frauen sich großen und schwierigen Aufgaben zuwenden. Sie sollen nicht dauernd an der Küste herumlungern, aus Angst davor, in See zu stechen. Ethel Smyth, Komponistin, Schriftstellerin und Aktivistin der britischen Suffragettenbewegung. Wenn Theodor morgens aufstand und sich um Frühstück und Kinder kümmerte, saß Lina bereits am Schreibtisch. Oft hörte er schon um 4 Uhr aus dem Wohnzimmer das Geräusch einer Metallfeder auf Papier. Es klang wie eine morgendliche Sonate. Der Klang von Linas Gedanken, die über ihre Finger den Weg zum Text fanden. Schließlich überwand sie sich und ging zum Verlagsbuchhändler Ernst Schotte, um ihm die Früchte aus ihrem Fröbelstudium anzubieten, wie sie später erzählte. Einen Aufsatz. Ernst Schotte brachte auch die Modezeitschrift Bazaar heraus und reagierte auf Linas Vorschlag skeptisch. Erst nachdem er ein paar Sätze gelesen hatte, änderte er seine Meinung. Zeile für Zeile begeisterte er sich für Linas Text, so dass er sie bat, ihm ein Buch für Mutter zum Selbststudium der Fröbelschen Lehre und Anwendungen zu schreiben. Der Verleger forderte von Lina die Essenz aus Fröbels Schriften, verfasst in komplizierten Schachtelsätzen, in ein unterhaltsames Handbuch zu verwandeln. Zur Probe durfte sie im Bazar Fröbels Ideen auf einer Seite vorstellen. Lina zweifelte, ob ihr das gelingen würde, probierte es aber. Auch mit dem Buch begann sie sofort. In nur 4 Wochen verfasste sie Das Paradies der Kindheit, über 280 Seiten. Dieses Handbuch der Fröbelschen Lehre für Kindergärtnerinnen erlebte 7 Auflagen, stieß eine öffentliche Diskussion zum Thema Erziehung im Vorschulalter an und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Lina forderte darin, die 3- bis 6-Jährigen für einige Stunden am Tag ausgebildeten Kindergärtnerinnen zu überlassen. Von dem Erfolg ermutigt, schloss Lina, aus dem Verfassen von Büchern ließ sich eine lukrative Profession schaffen, auch für Frauen. Sie verfasste 2 weitere Bücher und bot sie Verlagen an. Beide wurden angenommen. Die Storchenstraße erschien 1861 in Breslau und ging rasch mit dem neuen Titel 1000 Erzählungen aus der Kinderwelt in die 2. Auflage. Das Buch schildert den Tagesablauf des kleinen Hugo in einem Fröbel-Kindergarten. Wann immer es ihre Familie zuließ, saß Lina nun am Schreibtisch, um die kleinen Menschen, das Bienenkätchen und die Märchensammlung in der Dämmerung fertigzustellen. Es gelang ihr, sich innerhalb weniger Jahre als Buchautorin einen Namen zu machen und die Familie zu ernähren. Theodor rang mit seiner neuen Rolle, fühlte sich schuldig, verfiel in Selbstvorwürfe. In ihrer pragmatischen Art holte Lina ihren Mann aus der Depression. Sie gab ihm täglich erst kleine, dann größere Aufgaben, bis die beiden unter ihrer Führung als Team agierten. Unterwegs arbeitete Lina an ihren Büchern und Projekten, während Theodor sich um Kinder und Haushalt kümmerte, was dem jungen Ehemann einiges abverlangte, denn zahlreiche Zeitgenossen verspotteten ihn als Schwächling. Das Paar lebte, was damals als ziemlich abwegig galt, eine emanzipierte Ehe mit viel Humor. In ihrer Schriftstellerei agierte Lina konservativ und liberal zugleich. Disziplin in der Erziehung schloss bei ihr freimütige, auch sexuelle Aufklärung nicht aus. Weihnachtsmann und Klapperstorch hatten in ihren Büchern nichts zu suchen. Lina Morgenstern war niemals eine weltfremde Literatin, hielt ihre Tochter Clara später fest. Ihre Schriften erwuchsen aus ihren praktischen Interessen. Kindergartenverein, Nachtschichten, Familie, die Mehrfachbelastung zehrte an Linas Kräften. Besonders fiel ihr das auf, als sie eines Tages einen Mann aufsuchte und um wissenschaftlichen Rat bat, wie sie schriftlich festhielt. Plötzlich steht ein großer, breitschuldriger Herr vor mir und fragt nach Fräulein Morgenstern. »Fräulein«, antwortete ich, »das ist mein Töchterchen.« »Ah«, meinte der Fremde, »ich möchte die Dame sprechen, welche die Biografie Galileo Galileus geschrieben hat.« »Ja, das bin ich.« »Sie, gnädige Frau?« »Ist es möglich, und ich finde Sie in der Wirtschaftsschürze umringt von Ihren Kindern?« »Gestatten Sie, dass ich Ihnen aus Bewunderung Ihre Hand küsse.« 1865 brachte Lina ihren Sohn Alfred zur Welt, über den sich Theodor so sehr freute, dass er eine Anzeige in der Nationalzeitung schaltete. Obwohl Lina vollauf ausgelastet war, hatten sie die Erlebnisse infolge der Revolution von 1848 nie völlig losgelassen. Am Vorabend des Kriegs zwischen Preußen und Österreich von 1866 um die Vorherrschaft in Deutschland verknappten und verteuerten sich sämtliche Lebensmittel. Nicht nur Arbeitslose litten, auch Handwerker, Lehrer und Frauen mit Kindern, deren Männer als Soldaten eingezogen wurden. Viele Berliner konnten sich weder frisches Gemüse noch Fleisch leisten. Selbst zu kochen war keineswegs billiger, denn jede Hausfrau musste den Herd mit wertvollem Holz oder teurer Kohle schon am Morgen befeuern, damit er bis Mittag ausreichend Hitze produzierte. Auch Familie Morgenstern hatte dieses Problem. Die Not, die Lina in Breslau gesehen hatte und neuerlich in Berlin erlebte, übersetzte sie in Handlung. Die Magenfrage blieb für sie die vorherrschende. Damit folgte sie den Humanisten ihrer Zeit. Die Arbeiterfrage ist keine politische, sondern eine soziale. Sie hörten Lina Morgenstern von Georg Rekel. Teil 2. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.